Deutschlandfunk Interview.
Ein historischer Tag für Europa, ja, möglich. Ein teurer Tag ist es aber auf jeden Fall. 1,8 Billionen Euro stecken in dem Paket, das die EU-Staaten bei ihrem Gipfel geschnürt haben, aufgeteilt in den Corona-Aufbaufonds und in den allgemeinen Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre. Die Regierungschefs sind nach schwierigen Verhandlungen zufrieden mit sich, aber es gibt auch viel Kritik an ihren Beschlüssen. Die Debatte geht jetzt erst richtig los. Über das, was dort beschlossen worden ist, spreche ich jetzt mit Sven Giegold, Sprecher der Grünen im Europaparlament. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Guten Tag, Herr Giegold.
Ja, guten Tag.
Was sagen Sie denn, was das jetzt ist? Ein gutes Paket, ein schlechtes Paket oder eher so mittel?
Ich glaube, dieses Paket hat Licht und Schatten. Und deshalb muss auch wirklich darüber jetzt aus einem gesamteuropäischen Interesse jenseits der Vetospiele, die wir beim Rat der Mitgliedsländer gesehen haben, verhandelt werden. Was meine ich damit? Gut daran ist, dass in der Corona-Krise in großem Maße Hilfen geleistet werden, dass wir Corona-Bonds aufnehmen, um das zu finanzieren und kurzfristig handeln zu können, dann, wenn das Geld wirklich gebraucht wird. Und gut daran ist auch, dass wir gemeinsame europäische Steuern aufnehmen, mit denen wir diese Corona-Bonds dann nach und nach wieder zurückzahlen. Das sind alles drei Tabus von Europapolitik in Deutschland von konservativer Seite gewesen. Diese ewigen Debatten über Transferunion, die gehören jetzt hoffentlich der Vergangenheit an. Es ist klar, wir haben Solidarunion. Aber die Einigung.
Ja,
ja, gerne.
Dann stelle ich jetzt eine Frage. Ich stelle mal eben eine Frage. Das klingt, als wären Sie zufriedener mit den Beschlüssen, als es Markus Ferber von der CSU ist. Stimmen die Grünen im Europaparlament dem Paket also zu?
Nein, da sind wir noch überhaupt nicht. Da bin ich ganz bei Markus Ferber. Wir haben, der Punkt ist nur, dass ich erstmal das Positive daran sehen kann. Und ich finde es auch wichtig, das zu sagen, weil dieser Gipfel war eben kein Sieg von Rutte und den knausrigen Vier, sondern die wollten ja eigentlich einen gesenkten EU-Haushalt von maximal 1% des Bruttoinlandsprodukts. Und jetzt haben wir einen EU-Haushalt, der nähert sich eher so etwas wie 2% des Bruttoinlandsprodukts an. Und dass die sich jetzt als Sieger feiern können, das ist eine seltsame Lesart.
Aber wo ist denn der Schatten, Herr Giegold?
Wollte ich ja eben sagen.
Ich höre.
Der Schatten ist, dass die Einigung so erzielt wurde, dass man die Gemeinschaftsinstrumente, die großen gemeinsamen Zukunftsprojekte zusammengekürzt hat. Und zwar aus dem neuen Fonds wird jetzt eben nicht die Anpassung an den Klimawandel, Forschung und Entwicklung, eine gemeinsame Außenpolitik, Erasmus und so weiter finanziert, sondern stattdessen wird ein neuer Fonds gebildet, den die Mitgliedstaaten jeweils so nutzen können, wie ihnen das passt, im Rahmen bestimmter Vorgaben. Und das ist schade, weil Europa braucht eben große gemeinsame Anstrengungen. Und nur dadurch können wir wettbewerbsfähig und erfolgreich und nachhaltig sein in einer globalisierten Welt. Und genau das haben die Mitgliedstaaten zusammengekürzt. Und da wird das Europaparlament sicher sagen, wir wollen auf diese Zukunftsprogramme nicht in dem Maße verzichten, wie das die Staatschefs wollen. Und dann natürlich das Thema Rechtsstaatlichkeit.
Ja, jetzt bleiben wir aber mal beim Geld an der Stelle. Markus Ferber hat ja auch gesagt, diese Kürzungen bei Forschung, Gesundheit und Flüchtlingen, das hat er genannt, Sie erwähnen ganz prominent den Klimaschutz, die hätten katastrophale Folgen. Andererseits, woher denn das Geld nehmen und nicht stehlen? Irgendwo mussten die ja kürzen.
Also erstmal waren die nach vielen Ökonomen die 500 Milliarden Zuschüsse, die vergeben werden sollten, waren ja am unteren Ende dessen, was man braucht, um eine Wirkung zu erzielen in den Krisenländern. Wir stehen ja, und das wird da manchmal vergessen bei all der Knauserei auf dem Gipfel, wir stehen in der schwersten Wirtschaftskrise, die wir bisher erlebt haben. Und das ist in Friedenszeiten.
Aber
und deshalb diese Reaktion der EU
ist
eben eine Reaktion in der Größenordnung von 1% des Bruttoinlandsprodukts.
Aber es sind 1,8 Billionen Euro. So viel Geld, um so viel Geld ist es in der EU noch nie gegangen.
Da haben Sie völlig recht. Deshalb habe ich das ja am Anfang auch positiv gesagt. Nur immer vergessen, eine Grundregel der Volkswirtschaftslehre ist, zitiere nie absolute Zahlen. Mit absoluten Zahlen, wenn ich jetzt 7 Jahre Haushalte zusammenrechne, komme ich auf 1.800 Milliarden, das stimmt. Allerdings sind das pro Jahr dann eben trotzdem nur 2% der Wirtschaftsleistung. Nicht mehr, nicht weniger. Die Nationalstaaten geben so rund 40% der Wirtschaftsleistung aus. Da sehen Sie die Größenverhältnisse. Von einem starken Europa sind wir immer noch weit weg, auch wenn wir ihm damit ein Stück näher gekommen sind.
Also die Grünen sind der Meinung, die EU hätte noch viel, viel mehr Schulden machen müssen.
Die EU hätte die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, die hätten wir stecken sollen in größerem Anteil in die Zukunftsprojekte. Und das war das Ziel des Europaparlaments. Und die Staatschefs sind der Grundidee, Schulden aufzunehmen, in einer Krisensituation gefolgt, aber haben die Zukunftsprojekte zusammengestrichen.
Wer ist daran
schuld?
Diese
Zukunftsprojekte. Ja, das liegt natürlich daran, dass alle Staatschefs gerne wollen, dass in ihrem Heimatland sie genau die Projekte befüllen können, die sie gerne hätten. Und dabei auf der Strecke bleiben dann etwa große Forschungsprojekte, große Bildungsprojekte, große Klimaschutzprojekte, die wir grenzüberschreitend in Europa brauchen. Und das ist das, was wir mit den Staatschefs jetzt weiter diskutieren müssen, dass eben diese großen Zukunftsanstrengungen, dass das ist, wofür wir Europa brauchen und wo wir hier eine Priorität setzen müssen.
Ist der historische Durchbruch vielleicht doch eher ein sowas wie ein europäischer Offenbarungseid? Sie sagen ja nun auch, die Staaten denken wieder nur an ihre eigenen Interessen und tun dann nur so, als täten sie was richtig Tolles für Europa.
Das Problem ist doch, dass bei komplizierten Fragen immer zwischen Schwarz und Weiß eine Menge Grautöne bestehen. Und hier ist ein Schritt nach vorne gemacht worden. Aber in der Ausgestaltung sind zentrale Punkte auf der Strecke geblieben. Und das gilt eben auch ganz besonders für das Thema Rechtsstaatlichkeit. Denn der Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt ins Werk gesetzt wurde, ist das Gegenteil von dem, was Ursula von der Leyen vorgeschlagen hatte. Sie hatte vorgeschlagen, dass wenn ein Land grundlegend und dauerhaft gegen Grundfreiheiten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit angeht, dann braucht es eine umgekehrte qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer, um dagegen, um einen Sanktionsmechanismus zu stoppen. Das will auch das Europäische Parlament. Aber die Staatschefs haben sich jetzt selbst zum Gericht gemacht und sagen, sie brauchen eine qualifizierte Mehrheit im Rat der Mitgliedsländer, bevor eine Sanktion durchgesetzt werden kann. Und dieses Verfahren würde dazu führen, dass vermutlich niemals eine Sanktion ins Werk gesetzt wird. Und angesichts dessen, was wir in Polen, Ungarn, Malta und so weiter derzeit erleben, kann uns das nicht genug sein. Denn Europa kann sich nicht leisten, dass Teile Europas zwar gerne das europäische Geld nehmen, aber bei der Durchsetzung der gemeinsamen Werte so versagen.
Viktor Orban hat sich ja auch sehr gefreut beim Gipfel. Ja. Andererseits, Herr Giegold, muss man ja auch sagen, vorher war Einstimmigkeit nötig, um Mittel zu streichen wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Jetzt geht es immerhin um eine qualifizierte Mehrheit. Da ist doch viel mehr Spiel drin als vorher. Also eigentlich ein gutes Ergebnis aus Ihrer Sicht.
Halb. Es ist das Artikel 7-Verfahren gegen Polen und Ungarn. Das braucht in der Tat die Einstimmigkeit aller Länder außer des betroffenen Landes. Viele andere Verfahren könnte Europa längst verschärft ins Werk setzen, wenn die Europäische Kommission es täte. Und das kann zum Beispiel, die Kommission kann Vertragsverletzungsverfahren in vielen wichtigen Bereichen schneller auf den Weg setzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Warum gibt es immer noch kein hartes Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta und auch gegen viele andere Staaten, die im Bereich der Geldwäsche die entsprechenden Kontrollen nicht umsetzen? Genauso gegen den Verkauf von Pässen, und Staatsbürgerschaften und Visa könnte man Vertragsverletzungsverfahren eröffnen. Also es gibt vieles, was Europa machen kann unterhalb von Artikel 7. Und darüber wird jetzt auch zu verhandeln sein.
Okay, also da ist viel Schatten im Licht, wenn wir Ihnen so zuhören. Und auch Sie sagen, es wird jetzt erst einmal weiter verhandelt. Also dieser Kompromiss ist noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Unterm Strich, Herr Giegold, haben sich Staaten wie Ungarn zum Beispiel oder Polen durchgesetzt, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Österreich, die Niederlande und die anderen sparsamen Staaten haben sich beim Geld durchgesetzt. Sind die Kleinen jetzt die Mächtigen in Europa? Ist das soweit?
Ich glaube, es ist einfach so, dass ohne die Kleinen ging es in Europa noch nie. Und das ist auch gut so. Kleine Mitgliedstaaten haben eine starke Rolle. Das entspricht dem, wie Europa aufgestellt ist. Auf der anderen Seite, die Lesart, dass sich jetzt beim Geld die knausrigen vier durchgesetzt hätten, ist, glaube ich, eine sehr einseitige Lesart. Die wollten einen Haushalt von 1%
ja, aber unterm, weil wir, Herr Giegold, wir müssen zum Schluss kommen, deshalb wollte ich nur noch mal fragen. Also die Kleinen haben jetzt ein bisschen mehr an Gewicht gewonnen, ja? Ist das so?
Ja, das ist so. Allerdings waren die vorher auch schon da, haben sich nur häufig hinter Großbritannien versteckt. Jetzt ist das alles transparenter. Insofern ist dagegen auch erstmal nichts zu sagen, aber dass die Gefahr besteht, dass ein starkes Europa nicht entstehen kann, wenn es eine Knausrigkeit bei den großen Gemeinschaftswerken gibt. Und das hat leider diesen Gipfel dominiert und darüber wird weiter zu reden sein.
Der grünen Europapolitiker Sven Giegold war das im Interview mit dem Deutschlandfunk. Herr Giegold, vielen Dank dafür.
Gerne.